Du hattest recht, Andy. Ich habe dich gestern gefragt, wie viel Zeit ich habe. Du sagtest 45 Minuten. Ich habe 50 Minuten. Also ich werde heute nicht wie üblicherweise im Jesaja weitermachen. Braucht ihr keine Angst haben. Es würde nicht so ganz zum heutigen Thema passen. Jesaja, das Alte Testament. Ich habe mir fiel eigentlich nur ein Vers ein. Dann habe ich den Vers gesucht und habe festgestellt, den finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 7. Habe mir dann die Texte drumherum noch angeschaut, habe festgestellt, das ist die Bergpredigt. Die Kapitel 5 bis 7, die gehören ja zur Bergpredigt, wo Jesus seine Jünger, kann man sagen, belehrt, denen einiges erklärt. Und wo ich das so gelesen habe, ist mir aufgefallen, er fängt ganz oft an, wenn er etwas anspricht, sagt er, ihr habt gehört, was zu den Alten gesprochen wurde. Und dann sagt er weiter, ich aber sage euch. Also er, nicht, dass er es korrigiert, sondern oft legt er noch einen drauf und macht es noch genauer, die Sache. Und so spricht er ganz verschiedene Themen an, die eigentlich auch heute nichts anderes sind, also Alltag, damals Alltag, heute. Er redet über das Gesetz, wie der Mensch dazu stehen soll. Er redet über Almosen geben, wie man das macht. Er spricht über das Gebet, er spricht über Fasten, über Ehebruch. So spricht er ganz verschiedene Themen an, was damals Alltag waren, aber auch heute. Und wie schon gesagt, mein Wunsch ist es eigentlich nicht diesen gesamten, weil das ist zu viel, diese 5 bis 7. Ich möchte so ein bisschen auf das Kapitel 7 eingehen. Und ich denke, das passt besser zum Erntedankfest heute, das Kapitel 7. Weil man könnte auch da die Überschrift geben, wie können wir fruchtbar sein? Wie kann der Mensch fruchtbar sein? Und in diesem Kapitel 7 ist auch ganz viel dieses Zwischenmenschliche, wie wir miteinander umgehen sollen. Nicht nur ich persönlich in irgendwelchen Problemen, sondern wir miteinander. Wie gehen wir damit um? Und so fängt er auch an, Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 1. Er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch euch zugemessen werden. Was lehrt uns diese Aussage? Sollen wir etwa blind sein und alles übersehen, was um uns herum geschieht? Das wäre eine Möglichkeit, ne? Wie man auf diesen Text eingeht. Richtet nicht, damit wir nicht gerichtet werden. Was den anderen geschieht, ist mir ja mehr egal, aber ich will ja nicht gerichtet werden. Also schließe ich meine Augen. Ich sehe nichts mehr, ich. Ich gehe einfach durchs Leben und lebe mein Leben. Aber ist das hier gemeint? Ich denke nicht. Weil wir Menschen, wir sind ja so geschaffen, wir lernen ja nicht nur durch das, was wir lesen oder durch das, was wir hören. Wir lernen ja auch sehr viel durch das, was wir sehen, oder? Wir schauen ja immer. Ich schaue jetzt euch an, ihr schaut mich an. Einer schaut den anderen beim Leben zu. Einer schaut dem anderen in gewissen Situationen, wie er damit umgeht, zu. Und so lernen wir Menschen ja auch durch Zuschauen. Und wir sollen das auch. Wir sollen zuschauen, wir sollen uns Gedanken machen. Aber was wir nicht sollen, das ist richten. Ein Richter ist ja eine Person, die über andere steht, oder? Indem ich jetzt irgendeinen richte, Micha zum Beispiel, stelle ich mich ja automatisch über ihn, ne? Und zeige mit erhobenem Finger auf ihn, was er falsch gemacht hat. Und dafür warnt der Herr Jesus uns. Das sollen wir nicht tun. In der Bibel finden wir einige Beispiele, wo Menschen das getan haben. Wenn wir zum Beispiel dieses Gebet nehmen von dem im Tempel, wo diese zwei Männer da standen. Der eine, glaube ich, war ein Schriftgelehrter oder ein Pharisäer und der andere war ein Zöllner. Das finden wir in Lukas Kapitel 18. Da ist ja auch der Zöllner oder der Schriftgelehrte, wahrscheinlich die Brust raus. Ich bin ja so und so. Ich mache das und das. Ich bin ein toller Typ eigentlich. Nicht so wie der da unten, wie dieser Zöllner da. Ich bin ganz anders. Eigentlich bin ich ein guter Mensch. Der hat sich über diesen Zöllner erhoben, der hat sich höher gestellt. Ne? Ein anderes Beispiel finden wir in Johannes Kapitel 8 zum Beispiel, wo auch wieder die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die zehren eine Frau vor Jesus, die erwischt wurde beim Ehebruch. Auch wieder. Davor warnt der Herr Jesus. Wir sollen nicht richten. Wir sollen nicht richten. Wir Menschen, wir verhalten uns manchmal so, als würde Gott die Sünde des anderen härter bestrafen oder mehr hassen, als wenn ich das tue. Deswegen sagt er auch, mit dem Maß, wie wir andere messen, werden wir auch selbst bemessen. Das gleiche Maß, was wir auf die anderen anlegen, wird auch auf uns angelegt. Weiter, Verse 3 bis 5, sagt Jesus, was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei ist der Balken doch in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. In diesem Vers, finde ich, ist eine völlig verkehrte oder verzerrte Wahrnehmung, oder? Völlig verzerrt. Das ist auch wieder dieses. Die Sünde oder das Fehlverhalten meines Mitmenschen beurteile ich sehr streng. Das beobachte ich ganz genau. Da weiß ich genau, was er falsch gemacht hat. Aber bei mir selber fällt es mir gar nicht so auf. Eine völlig falsche Wahrnehmung. Mir ist das schon mal des Öfteren passiert, dass wenn ich bei meinen Eltern so gesessen habe, wir sind 9 Geschwister, ich bin der Jüngste, ich weiß alles am besten, ich bin ja der Jüngste, habe alles gesehen, was die anderen machen. Und wenn ich dann sehe und mich über meine älteren Geschwister beschwere, ist es öfters genauso ein Lächeln wie bei euch jetzt im Gesicht. Die hören mir zu, aber lächeln dabei und sagen noch nicht viel. Warum denn wohl? Irgendwann mal Jahre später ist mir das aufgefallen. Mir entgeht eins, wenn ich bei meinen Eltern alleine bin, dann meine ich, diese Eltern gehören mir. Die haben gefälligst, mir zuzuhören und mich zu verstehen. Aber wenn ich mich über meine Geschwister beschwere, die stehen in der gleichen Position wie ich. Die Eltern gehören ihnen genauso, wie sie mir gehören. Das ist auch eine falsche Wahrnehmung, ne? Völlig verzerrt. Aber genauso benehmen wir uns doch oft auch vor Gott im Gebet. Wir sind bereit, mit dem Finger auf unsere Geschwister zu zeigen, obwohl wir genauso sind. Und dieses Verhalten, das nennt Jesus heuchlerisch. Heuchlerisch. Wir sollen uns genauso beurteilen wie auch die anderen. Wir neigen oft dazu, uns selbst mehr in Schutz zu nehmen wie die anderen. Uns gegenseitig zu helfen, in Heiligung zu leben, das ist nicht nur gut und richtig, das ist unsere Aufgabe. Aber wie machen wir das richtig? Wie machen wir das richtig? Wenn ich etwas sehe, dass mein Bruder, meine Schwester, mein Mitmensch etwas falsch macht, würde ich sagen, die erste Aufgabe ist dann, dass ich mich erstmal hinterfrage, dass ich mich prüfe, dass ich mich frage, mit welcher Motivation erhebe ich jetzt den Finger auf meinen Mitmenschen? Was steckt dahinter? Ist es wirklich, liegt mir diese Person so am Herzen? Oder geht es mir vielmehr darum, mich selbst zu profilieren? Weil dazu neigen wir Menschen oft, oder? Indem wir die anderen runtermachen, meinen wir steigen automatisch höher. Wenn das die Motivation ist, dann ist es besser, ich sage gar nichts. Erst sich selbst zu hinterfragen und erst dann dem Bruder zu helfen. Also wie Jesus hier auch sagt, zieh erst den Balken aus deinem Augen und dann kannst du auch den Splitter beim Bruder rausziehen. Dann hat man dann viel bessere Wahrnehmung, viel bessere Sicht auf die Sachen, wenn man selber im rechten Licht steht. Vers 6 heißt es, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Diese trampeln doch nur auf ihnen herum und jene drehen sich um und reißen euch in Stücke. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mit diesem Vers eigentlich ein Problem gehabt, was hiermit gemeint ist. Hier kann man, glaube ich, alles hinein interpretieren, oder? Aber diese Reihenfolge, wie Jesus das aufreiht, wieso stellt er diesen Vers hier mitten rein? Erst kommt dieses, ne, richtet nicht, schaut auf euch, den Balken erstmal bei euch rausziehen. Und dann auf einmal sagt er das hier. Ich finde, wenn die ersten Aussagen also mehr um mich gehen, wie ich mich zu verhalten sollte, wie ich mich verhalten soll gegenüber den anderen, so ist hier eine Sache angesprochen. Also ich würde das mal so sagen, dieses Heilige, was hier angesprochen ist, und die Perle. Mit beiden Begriffen ist ein und dieselbe Sache beschrieben. So wie ich das sehe, ist damit die Botschaft gemeint, das Evangelium. Die Botschaft, die Bibel, das Wort Gottes ist dieses Heilige und diese Perle. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Botschaft um? Indem der Herr Jesus hier diese Hunde und diese Schweine ranzitiert, will der einen Vergleich machen. Was passiert, wenn wir eine kostbare Perle in einen richtig sauberen Schweinestall reinschmeißen? Also die Schweine werden richtig gut gehalten, die sind sauber, sind perfekte Tiere. Was passiert dadurch? Können die den Wert dieser Perle erkennen? Ich glaube nicht, oder? Die beschnüffeln die vielleicht, trampeln da drüber rum und irgendwann mal versifft sie im Dreck. Die können damit einfach nichts anfangen. Und so ist es auch mit dem Evangelium manchmal. Wenn wir versuchen, mit Gewalt dieses Evangelium jemandem beizubringen, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Wenn wir in eine Geschichte reinschauen, so ist es ja schon des Öfteren gewesen, dass die Christenheit versucht hat, ganze Nationen zu unterwerfen mit dem Kreuz und mit der Bibel. Ne? Oder mit dem Schwert und mit dem Kreuz. Ja, wenn mir das Schwert an die Kehle gehalten wird, sage ich wahrscheinlich alles. Aber ändert das was an den Menschen? Gar nichts. Es verändert nichts im Menschen. Deswegen stellt sich die Frage, wie sollen wir dann damit umgehen? Wie sollen wir mit dieser Botschaft dann umgehen? Weil wenn wir sehen, dass die Menschheit verloren geht, ich sag mal, wenn wir draußen stehen auf der Straße und wir sehen, in einem Hochhaus kommt Rauch aus dem Fenster, dann sind wir doch dazu geneigt, die Feuerwehr zu rufen. Wir sind dazu geneigt, vielleicht alles durchzuschellen, damit die Menschen rauskommen, die Menschen außer Gefahr zu bringen, oder? Und das ist auch richtig so. Wenn wir sehen, dass die Menschen auf die Hölle zu marschieren, und wenn wir das erkennen, so sind wir doch auch dazu geneigt, sie zu warnen davor, oder? Aber wie? Wie macht man das richtig? Und wenn wir weiterlesen, sofort ab Vers 7 heißt es, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand unter euch denn seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wenn wir die Not sehen, wenn wir diesen Drang in uns verspüren, so heißt es nicht lossprinten und machen, so wie ich es für richtig halte, sondern es heißt bittet, bittet. Gott mit ins Boot zu nehmen. Anders noch. Nicht nur Gott mit ins Boot zu nehmen, sondern Gott das Ruder überlassen und nur ein Werkzeug zu sein. Ich glaube, es gibt kein größeres Wunder, als wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt. Ich glaube, ein größeres Wunder gibt es nicht. Für uns mit unseren menschlichen Augen ist da nichts Spektakuläres dran, oder? Der Mensch, wie er vorher war, so sieht er auch nachher aus. Da hat sich auf den ersten Blick nichts verändert. Aber innerlich fängt plötzlich was an, sich zu verändern. Der Mensch verändert sich von innen nach außen herum. Er legt plötzlich manche Eigenschaften ab. Der verändert sich. Gott hat ja zu Adam gesagt, in dem Moment, wo du von dieser Frucht kosten wirst, wirst du gewisslich sterben. Ne? Im 1. Buch Mose sagt er das. Eva hat davon gegessen, Adam hat davon gegessen, aber sind sie tot umgefallen? Nein. Rein äußerlich hat man vielleicht nichts erkannt. Die sahen genauso aus wie vorher, aber innerlich sind sie gestorben. Innerlich sind sie im gleichen Augenblick gestorben. Und diesen Tod, den tragen wir bis heute in uns. Bei der Geburt eines jeden Kindes geben wir diesen Tod weiter. Aber in dem Moment, wo wir Gott erkennen, wo wir sein Werk am Kreuz erkennen, entsteht in uns dieser Keim des Lebens. Und wir leben, wir verändern uns. Sachen, die uns vorher vielleicht interessiert haben, die interessieren uns gar nicht mehr. Die Lebensrichtung, die verändert sich. Andere Werte sind plötzlich wichtig, wie die wie vorher. Aber so eine Veränderung, die lässt sich nicht mit Gewalt herbeiführen. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal Kartoffeln angepflanzt haben. Einmal die Hände hoch. Es sind ein paar. Ihr habt gewiss nicht mit dem Hammer die in die Erde gekloppt, oder? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Man weiß ja, die Kartoffel muss dort rein. Die Erde ist hart, was mache ich? Ich nehme einen Hammer und kloppe die da rein ordentlich, ne? Es funktioniert nicht, oder? Was machen wir dann? Wir machen die Erde erstmal weich, wir düngen es eventuell noch, setzen die vorsichtig rein, schütten die zu, gucken vielleicht jeden Tag, wann wir es das erste Mal gemacht haben, warten, bis es keimt, gießen, befreien vom Unkraut. Es ist schon mit Mühe und Arbeit verbunden, ne? Aber man kloppt sie nicht mit dem Hammer rein. Das funktioniert nicht. Genauso ist es auch mit dem Evangelium. Wir können es nicht mit dem Hammer reinkloppen. Auch wenn wir das oft wollen. Es funktioniert nicht. Wenn wir überlegen, wie viel Geduld mit uns selber aufgebracht wurde, wie lange Gott uns hinterhergegangen ist, warum erwarten wir dann bei den anderen was ganz anderes? Wir würden sie am liebsten an den Haaren rausziehen, ne? Damit sie wieder auf den richtigen Weg gehen. Wir würden sie am besten ausquetschen, solange bis wir die guten Früchte sehen. Ich muss mich erinnern, in diesem Jahr, wir hatten Physalis eingesät. Und in dem Stress im Frühling, wie es so war, ich habe 2 Sorten von Physalis. Und ich sag mal sonst, die eine Sorte, die wurde richtig groß, fast so hoch, richtig große Früchte, aber ganz wenig Frucht. Die andere, die war vielleicht so klein, aber die war voll mit Früchten. Wofür habe ich mich entschieden? Ich wollte die kleinen haben. Ich wollte viel haben. Ich habe es eingepflanzt, die sind gut aufgegangen und dann habe ich den Wuchs beobachtet. Die hatten die Höhe, war ich noch ganz ruhig. Plötzlich hatten sie die Höhe. Ich wurde langsam innerlich unruhig. Plötzlich waren sie so hoch. Ich dachte, Mist, habe ich etwa das falsche Saatgut genommen? Was bin ich um die herumgegangen? Nicht täglich, aber so oft und immer wieder geguckt, die Früchte angeguckt, gedrückt ein bisschen. Sind sie klein, sind sie groß? Wenn es die falschen Früchte wären, wäre alles umsonst gewesen. Den ganzen Sommer umsonst gewartet. Und im Herbst, siehe da, es waren die richtigen. Fragt mich nicht warum, aber diese Früchte, die haben mich in den Wahnsinn getrieben diesen Sommer. Aber es waren die richtigen. Aber die hatten plötzlich einen komplett anderen Wuchs. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht besser gedüngt, vielleicht besser mehr Wasser dieses Jahr gewesen. Wie auch immer. Es funktioniert nicht mit Gewalt. Wir können die Ereignisse nicht durch unsere Ungeduld beschleunigen. Man braucht die Geduld. Und wir sehen, wie viele Früchte dieses Jahr wieder da sind. Ne? Wir haben alles in Fülle. Und so sollten wir auch hier, wenn wir Menschen zu Gott bringen wollen, so ist immer der erste Schritt ins Gebet. Der erste Schritt ist, ins Gebet zu gehen. Wir können die Herzen der Menschen nicht auflockern. Das können wir nicht. Aber Gott kann es. Der kann die Boden des Herzens vorbereiten für das gute Saat. Der zweite Schritt ist es auch wiederum, ins Gebet zu gehen. Denn man kann das Wort mit Wasser vergleichen, oder? Beides bedeutet Leben. Wasser bedeutet Leben, auch das Wort bedeutet Leben. Aber was passiert bei Pflanzen, wenn wir zu viel gießen? Auch wieder bei Physalis zum Beispiel, wenn sie Staunässe bekommen. Die verkümmern, die gehen kaputt. Was passiert, wenn wir zu wenig gießen? Auch das ist schädlich. Jede Pflanze braucht genau die Dosierung, was für sie gut ist. Als Laie, woher will man das wissen? Man macht seine Erfahrungen. Das erste Jahr klappt es nicht, das zweite Jahr ein bisschen besser, das dritte Jahr, wenn man dann noch Saatgut hat, hat noch einen dritten Versuch. Aber mit den Menschen ist es doch oft genauso. Wir stehen davor, wir können nichts machen, außer ins Gebet zu gehen immer wieder. Zur richtigen Zeit das richtige Wort vielleicht sagen. Aber vielmehr ist ja noch die Liebe untereinander, oder? Das ist noch viel wichtiger als die Worte. In Vers 12 sagt Jesus weiter: Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was Gesetz und Propheten fordern. Es ist im Grunde nicht schwer. Und doch ist es schwer. Alles, was ihr von den anderen erwartet, das tut ihr auch ihnen gegenüber. Das ist so einfach, oder? Das ist so einfach. Und trotzdem tun wir Menschen uns immer wieder schwer damit. Wir erwarten immer, dass wir besser behandelt werden, als wir bereit sind, die anderen zu behandeln. Wir fühlen uns oft, als wären wir etwas Besseres. Das sind wir aber gar nicht. Wir sind nur einer von vielen. Wir sind gleich. Und hier sehen wir, das ist fast wie so eine Abrundung nochmal, ne? Vom Gesetz und von den Propheten, wo Jesus das in einem Satz reinbringt. Vers 13 und 14 heißt es: Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind dorthin unterwegs. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Hier sehen wir wieder, wie Jesus völlig andere Argumente findet, oder? Wer von uns würde sagen, dass der schmale Weg, also jetzt im Alltag, besser ist wie ein breiter Weg? Wenn wir mit dem Auto fahren, da fahren wir oft lieber die Autobahn, oder? Da haben wir dreispurig, da kommen wir schneller ans Ziel. Aber Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Nehmt den schmalen Weg. Weil, ich sag mal, die Schnelligkeit ist ja nicht immer entscheidend. Wenn ich nach Hannover fahren will, da muss ich ja auch gucken, wo ich abbiege, in welche Richtung. Ne? Sonst bin ich plötzlich in Dortmund. Auch wenn ich noch so schnell in Dortmund bin, ich bin trotzdem nicht in Hannover. Die Schnelligkeit ist nicht immer entscheidend. Man muss ja wissen, wo man hin will. Und wenn wir auf die Menschengeschichte wieder zurückschauen, so sehen wir, die Mehrheit ist nicht immer im Rechten. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Adolf Schlatter, den finde ich hervorragend, seine Bibelauslegungen. Der hat gelebt, glaube ich, irgendwo 1850 bis 1938 die Jahre. Er sagt dazu: Es ist eine schwere Sache, die uns viel Anfechtung bereitet, wenn wir anders handeln müssen als jedermann. Zumal in den höchsten Lebensfragen. Wir lassen uns gern durch das leiten, was man allgemein für richtig hält. Wenn wir das auf der Zunge zergehen lassen, ich glaube, es geht uns nicht anders, oder? Wir lassen uns gern davon leiten oder dadurch leiten, was überall anerkannt ist, was überall für richtig gilt. Aber ist es das? Wiederum, wenn wir in der Geschichte schauen. Im Dritten Reich, die meisten haben sich für eins entschieden. Die meisten. Aber waren die dadurch richtig? Nehmen wir die Kreuzritter. Es waren auch viele Menschen, die haben sich für etwas entschieden. Lagen sie richtig dadurch? Nur weil man eine Mehrheit hat, indem man was man tut, ist es noch lange nicht richtig. Wenn 20 Menschen sagen, dieses Blatt hier, das ist einen halben Meter lang, ändert sich davon was? Auch wenn ich alleine behaupte, das ist nicht einen halben Meter lang. Das funktioniert nicht, oder? Die Mehrheit hat nicht immer recht. Aber wie sollen wir dann damit umgehen im Alltag? Und ich denke, wie schon gesagt, im Wort Gottes finden wir sehr viele Antworten. Auch wenn die Mehrheit es anders sieht, verändert das nichts den Maßstab. Ein Zentimeter bleibt immer ein Zentimeter. Wir haben Maßeinheiten, ne? Das ist ja auch dafür da. Wir haben Gewichteinheiten. Es ist dafür da, damit man sich nicht streiten muss. Man weiß, ein Kilo ist ein Kilo. Und genauso bleiben auch diese Maßstäbe. Durch all die Jahrzehnte und Jahrtausende durch, was die Menschheit lebt, diese Maßstäbe, die bleiben gut und richtig. Kommt natürlich an, wo wir hinkommen wollen. Ne? Wenn unser Weg wirklich, wenn unser Ziel der Himmel ist, die Ewigkeit mit Gott, dann ist die Bibel der Maßstab. Nicht das, was die Menschen sagen, sondern die Bibel ist der Maßstab. Und so, wie gesagt, das Ziel müssen wir vor Augen halten. Und dann können wir entscheiden, welchen Weg wir nehmen. Der schmale, durch das enge Tor, führt in Richtung Himmel. Der breite, wo die meisten drauf gehen, führt in Richtung Hölle. In Vers 15 sagt er dann: Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen aus wie sanfte Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Das ist eine Warnung. Das ist eine Warnung in die Gemeinde hinein, damals in das Volk Israel hinein. Das Volk Israel war ja das Auserwählte, ist das Auserwählte Volk Gottes, heute immer noch wie damals. Aber auch unter ihnen fanden sich Menschen, die nach außen hin alles vielleicht richtig getan haben, aber innerlich waren sie reißende Wölfe. Sie haben nicht aufgebaut, sondern sie haben zerstört. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte immer wieder, wenn der Apostel Paulus von Dorf zu Dorf gezogen ist und missioniert hat. Meistens waren die Juden ihm auf den Fersen und haben noch irgendetwas immer verändert. Paulus hat gesagt, nur auf die Gnade kommt es an. Die Juden kommen hinterher und sagen, ja, die Gnade ist gut, aber ihr müsst auch noch die Beschneidung halten. Sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Nein, sie hatten Unrecht. Und diese reißenden Wölfe, die gibt es auch in der heutigen Zeit noch. Es sind vielleicht Menschen in unserer Mitte. Man sieht es ihnen nicht auf den ersten Blick an, wer es jetzt nun ist. Aber die Bibel sagt, wir sollen es prüfen. Wie sollen wir es prüfen? Verse 16 bis 20. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Von Dornen erntet man keine Weintrauben und von Disteln kann man keine Feigen lesen. So trägt jeder gute Baum gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werden sie erkannt. Man kann sagen, in der Frucht findet jeder Baum seine Vollendung oder seine Erfüllung. Wenn ein Laie sich im Frühling in einer Plantage hinstellt und viele Bäume vor sich sieht, hat er vielleicht keine Ahnung. Was sind das für Bäume? Was tragen die? Aber stellt er sich im Herbst in der gleichen Plantage hin, da erkennt er sofort, dort hängt ein Apfel, dann kann es nur ein Apfelbaum sein. Dort hängt eine Birne, kann es nur ein Birnbaum sein. Also an den Früchten. An das, was am Ende bei rauskommt, kann man sagen. Aber man kann hier auch noch einen Schritt weiter gehen. Dieses Jahr die Weintrauben. Ich habe jetzt die schönsten mitgebracht. Es waren nicht viele. Wahrscheinlich hast du noch was weggeschnitten, Anna, oder? Nee? Ich habe die zu Hause schon einiges rausgekniffen. Ein guter Stock mit guter Frucht und doch sind auch schlechte Trauben dran. Aus welchen Gründen auch immer. Dieses Jahr war sehr nass, sehr feucht. Das mögen die Weinstöcke eigentlich nicht so in der Regel. Teilweise waren unten die Enden von den Trauben vertrocknet. Die waren ganz so verschrumpelt, so kleine. Was macht man dann? Man geht durch den Garten mit der Schere, schneidet das weg. Irgendwo reißt man ein paar einzelne Beeren raus, damit die anderen bessere Frucht noch tragen. So ist es doch auch bei uns Menschen. Auf der einen Seite kann man trennen zwischen den Guten und zwischen den Schlechten. Und dann kann man noch mal wieder auch die Guten trennen in gute Frucht und weniger gute Frucht. Und das ist, bei uns Menschen ist es ja oft, von welchem Geist lassen wir uns leiten? Was treibt uns gerade so an? Auch wenn wir noch so gute Menschen sind, wenn wir wiedergeborene Christen sind, wenn wir zu Gott Ja gesagt haben und wir wollen mit ihm leben. Aber wie sieht unser Alltag aus? Wie sieht unser Alltag aus? Wie sieht es aus im Straßenverkehr, wenn uns einer plötzlich schneidet? Wir sind immer brav, oder? Wir sagen immer, mach doch nichts, nimm dir die Zeit, ich bremse gerne für dich ab, oder? Oder? Machen wir. Nur Oksana nickt. Alle anderen nicht. Da kommt so ein und das andere Wörtchen hin und wieder über die Lippen, oder? Möchte ich hier gar nicht wiederholen. Aber das ist nur ein Beispiel. In wie vielen Lebenssituationen kommt unsere Natur immer wieder noch zum Vorschein, oder? Wo wir uns... Ja? Das sind auch so Früchte, die man immer wieder mal wegknipsen muss, die nicht gut sind für uns. Im Herbst dann am Ende schauen wir den Baum an, der im Frühling vielleicht voller Blüten war, sehr vielversprechend. Im Herbst sehen wir vielleicht nur 2, 3 einzelne Früchte, die noch gut sind. Aber wir können sagen, ja, es ist ein guter Baum und er hat gute Früchte. Aber im Verhältnis zu dem, was er tragen könnte, ist es schade, sage ich mal. Ne? Ist es schade. Das hatten wir dieses Jahr mit den Mirabellen bei uns. So schön geblüht und im Herbst, ich habe keine einzige probiert. Bis ich soweit war, waren alle weg plötzlich, aus welchen Gründen auch immer. Bei den Zwetschgen ist es zum Beispiel so, dass wenn da ein Wurm drin ist, dann fallen die früher schon runter. Bevor die Früchte normal reifen, fallen die schon früher ab. Dann kommst du im Herbst hin und siehst einen tollen Baum vor dir, der aber keine Früchte hat oder nur ein paar einzelne. So kann es auch bei uns im Leben sein. Wir können dieser gute Baum sein, wir können einen guten Start im Frühling haben und im Herbst ist wenig Frucht da. Ein paar einzelne sind da, aber wenig. Und das ist wirklich dieser Alltag, ne? Dieser Alltag, was uns im Alltag begegnet. Von welchem Geist lassen wir uns führen? Welche Motivationen treiben uns an? Das ist so vieles, was, ne? Genauso wie bei einem Baum. Da können die Insekten sein, die ihn schädigen. Da kann Trockenheit sein, die ihn schädigt. Und der Gärtner muss immer schauen, alles im Griff zu haben. Rechtzeitig vielleicht das richtige Gift anwenden, wenn es nicht anders geht. Rechtzeitig, wenn er trocken und dürre ist, gießen. Immer gucken, immer gucken. Der Baum kann nichts an der Situation ändern. Der kann es nicht. Der steht fest verwurzelt. Aber wir können es schon. Wir können uns immer wieder im Lichte des Wortes Gottes prüfen und hinterfragen. Und wir können auf jeden Fall nicht sagen, dass Gott als Gärtner schlecht ist, dass er in irgendwo einen Fehler macht. Das können wir nicht sagen. Aber wir lassen uns so oft durch Alltagssituationen einfach außer Spur werfen. Und wie gesagt, die Motivationen. Es können gute Taten sein, aber wenn die Motivation falsch ist, dann bringt das alles nichts. Ich kann 1.000 Euro spenden, aber wenn die Motivation dafür falsch ist, bringt mir das nichts. Vor den Menschen ja, aber nicht vor Gott. Weil Gott schaut immer ins Herz hinein. Wie ich schon vorhin kurz erwähnt hatte, in Johannes 8, diese Situation, ich lese jetzt diese 5 Verse. Es heißt dort in Johannes 8, Jesus aber ging zum Ölberg, doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Ich weiß nicht, wie lange sie diese Frau gesucht haben. Ich kann es nicht sagen. Hat die Frau sich versündigt? Hat sie. Okay. Haben die Schriftgelehrten alles richtig gemacht? Sie haben sie ertappt, vielleicht nach langem Suchen. Aber warum bringen sie die vor Jesus? Was wollen die? Was bezwecken die damit? Das hat Andi heute schon erwähnt. Jesus hat sich ganz oft in den Kreisen der Sünder aufgehalten. Der Zöllner, der Ehebrecher, so wie hier, alle möglichen. Der hat sich nicht mit den Schriftgelehrten so viel abgegeben, sondern mit dem einfachen Volk, das in ihren Problemen lebte. Und diese Schriftgesetzen, diese Pharisäer, die versuchen hier einen Keil zwischen zu treiben. Was würde passieren, wenn Jesus sagt, ja, sie muss gesteinigt werden? Was würde passieren? Die Schriftgelehrten würden gut dastehen. Sie haben ja alles recht, das Volk würde wieder denen hinterherlaufen. Nein, Jesus reagiert gar nicht drauf. Der bückt sich, fängt da irgendwas an. Im Sand zu malen, fast gesagt. In der Erde. Reagiert gar nicht drauf. Und die warten. Und die warten. Und die warten. Was ist denn nun? Wie sollen wir mit ihr vergehen? Mit ihr umgehen? Jesus erhebt seinen Kopf und sagt ganz einfach, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und bückt sich wieder und schreibt weiter auf Erde. Er hebt wieder den Kopf, es ist kein einziger mehr da. Alle gehen. Was sagt er zu dieser Frau? Du hast recht, mach weiter so. Nein. Er sagt, ist denn niemand mehr da, der dich verurteilt? Nein, alle sind sie gegangen. Auch ich verurteile dich nicht. Aber gehe hin und sündige nicht mehr. Verändere dein Lebensstil. Wir sehen, diese Schriftgelehrten, die wollten sich nur selbst erhöhen auf Kosten dieser Frau. Man kann es sich nur vorstellen, wie es dieser Frau ergangen ist, sie mitten in der Runde zu stellen und sie öffentlich anzuprangern. Ne? Diesen Schriftgelehrten war das völlig egal. Diese Frau hat ihn nicht im Geringsten interessiert, nicht im Geringsten. Ihnen ging es nur darum, sich selbst zu profilieren, auf Kosten anderer. Und das verurteilt Jesus, das verurteilt er. Jesus war aber diese Person wichtig, diese Frau. Diese Frau war ihm wichtig. Das, was sie getan hat, heißt er nicht für gut, aber er liebt den Menschen. Die Pharisäer haben die Frau nur benutzt. Jesus liebte die Frau oder den Menschen bis heute so sehr, dass er für sie bereit war, ans Kreuz zu gehen. Er war bereit und er hat es getan. Er ist für die Menschheit ans Kreuz gegangen, damit wir gut dastehen. Er stand nicht gut da. Jesaja sagte, sein Angesicht war nicht anzusehen. So hat er sich erniedrigt. Er war das Letzte, kann man sagen. Das Letzte. Aber er war bereit, für uns das zu machen. Er ließ sich quälen, er ließ sich töten für uns. Er starb. Genauso ist es, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann haben wir den gleichen Geist wie auch Jesus. Dann geht es uns nicht darum, dass wir gut dastehen, sondern dann geht es uns darum, dass unsere Mitmenschen gut dastehen. Dann ist das unser Verlangen. Dann sind wir auch bereit, uns zurückzunehmen. Dann sind wir auch bereit, uns zu blamieren, wenn es sein muss. Hauptsache, dem anderen geht es gut. Und das ist die richtige Einstellung. Nicht ich, sondern mein Mitmensch. Der kommt an erster Stelle. Weiter sagt Jesus, Vers 21 bis 29. Nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird ins Reich kommen, das der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht mit deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt, macht euch fort, ihr Schufte. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Wenn wir Vers 22 nochmal lesen, was haben diese Menschen alles gemacht? Die haben in seinem Namen geweissagt. Die haben in seinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und die haben in seinem Namen Wunder getan. Also ich sag mal, das sind schon Zeichen. Wer kann diese Zeichen heute von sich nachweisen? Wer hat schon mal Dämonen ausgetrieben? Also ich definitiv nicht. Wer hat schon mal jetzt große Wunder getan? Ich sag mal, Lahme wieder gehen lassen oder Blinde wieder sehend machen? Wir auch nicht, oder? Diese schon. Die hat noch wirklich was vorzuweisen. Das kann doch nur in Gottes Namen geschehen, oder? Das geht doch gar nicht anders. Wer solche Wunder zeigt, der muss einfach mit Gott gehen. Was sagt er? Ich habe euch nie gekannt. Ich kenne euch gar nicht. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich kenne euch gar nicht. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum. Ich habe das schon oft gesagt. Das Nachbarskind, das kann tausendmal besser sein wie meine Jungs. Aber es bleibt das Nachbarskind. Es wird nie erben. Es ist ein gutes Nachbarskind, aber es ist nicht der Sohn. Und genauso ist es hier auch. Nur wenn wir bereit sind, mit Gott zu gehen, nur wenn wir zu ihm Ja sagen, unser Herz ihm öffnen, werden wir adoptiert. Es ist eine wirkliche Adoption. Wir werden adoptiert. Wir können uns hier auf Erde schon sagen, wir sind Gottes Kinder. Paulus sagt es in Philippa, unser Bürgerrecht aber ist in dem Himmel. Während wir noch auf der Erde leben, können wir sagen, unser Bürgerrecht ist aber im Himmel. Wir sind Himmelsbürger, weil wir adoptiert worden sind. Nur indem wir bereit sind, zu ihm Ja zu sagen, sein Werk am Kreuz für uns in Anspruch zu nehmen. Einfach und doch kompliziert. Es ist ein Wagnis. Es ist ein Wagnis für einen jeden Menschen. Und wie gut ist es, wenn man das noch während man hier auf der Erde lebt, erkennt, dass all das, was ich mache, einfach auf falschem Grund ist. Der Herr Jesus sagt nicht, dass das Haus schlecht gebaut wurde. Das sagt er hier nicht. Das kann ein wunderschönes Haus gewesen sein. Top alles, ne? Die Architektur, Statik, alles top. Aber der Grund war falsch. Nur der Grund. Und wenn es drauf ankommt, sind wir plötzlich nicht in Hannover, sondern in Dortmund. Ne? Wir sind im tollen Auto gefahren, auf einer tollen Strecke, aber in eine falsche Richtung. Und so ist es auch hier. Weil der Grund nicht tragfähig ist, wir meinen, wir gehen in den Himmel und sind plötzlich an den Toren der Hölle. Und wenn wir das zu spät erkennen, da gibt es kein Zurück mehr. Nach dem Tod ist Ende. Da ist Ende. Da gibt es kein Zurück. Nach dem Tod gibt es keine Gnade. Die Gnade ist, während wir leben. Ob wir 5 Jahre alt sind, 50, 100 oder wenn einer 150 wird, auch für ihn noch. Völlig egal. Solange wir leben, haben wir die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Den Grund, auf dem wir bauen, zu verändern. Und das ist das Schöne. Das nennt sich Gnade. Das nennt sich Gnade. Ein Mensch kann 80 Jahre lang gegen Gott wirken und kurz vorm Tod tut er Buße, er bittet Gott um Vergebung und er kommt in den Himmel. Für uns Menschen, das ist ein Unding. Der muss bestraft werden, der kann nicht in den Himmel kommen. Und ein anderer Mensch, der hat immer gut gelebt. Perfekte Ehe, perfekte Kinder, alles super gearbeitet, Job, der war einfach ein Vorbild. Aber der hat auf dem falschen Grund gebaut. Und der geht in die Hölle. Der geht in die Hölle mit all seinem guten Tun. Und das ist doch so schade, oder? So viel Mühe und alles umsonst. Es reicht nur für dieses Leben, aber es reicht nicht über die Grenzen des Todes hinaus. Und das ist das Schöne, dass Gott Gnade schenkt. Bis zum letzten Atemzug. Gott ist kein Mensch. Gott ist kein Mensch. Wir Menschen würden anders handeln. Gott ist kein Mensch. Er schenkt Gnade. Und wir dürfen, während wir hier auf dieser Erde leben, Früchte tragen. Wir dürfen Früchte tragen. Das Schlechte, was wir machen, Johnny sagte das immer, Gott kann aus meinem Mist Dünger machen. Ne? Das ist ein schöner Satz. Gott kann aus meinem Mist Dünger machen. Und jeder von uns verursacht Mist. Aber Gott kann auch daraus was Gutes machen, was Nützliches. Aber wir dürfen Früchte tragen. Und im Herbst ist all das Schlechte weg. Und wir stehen vor Gott eines Tages nach unserem Tod. Und wir dürfen die Früchte vor ihm bringen, zu seinen Füßen legen. Das wird was Schönes sein. Darauf dürfen wir uns heute schon freuen, auf diesen Augenblick vor ihm zu stehen und diese guten Früchte, die wir gesammelt haben, vor ihn zu legen. Lass uns noch aufstehen und ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir es lesen dürfen, dass wir uns Gedanken darüber machen können. Und wir erkennen es immer wieder, dass es dir nicht darum geht, willkürlich über uns zu herrschen, uns irgendwelche Anweisungen zu geben, die für uns schwer sind zu erfüllen, sondern dein Wunsch ist es, dass wir in Frieden miteinander leben, untereinander und in Frieden mit dir. Wir waren infiziert mit dieser Sünde. Wir konnten nichts davon ändern. Wir konnten es nicht ändern. Diese Erbsünde, die haben wir mit der Geburt mitbekommen. Aber du, Herr, du bist auf diese Erde gekommen. Du hast einen Weg geschaffen, um uns Menschen mit dir zu versöhnen, mit deinem Vater zu versöhnen. Du warst bereit, diesen Weg zu gehen für uns. Und heute dürfen wir uns freuen daran. Heute dürfen wir diese Hoffnung haben, ob im Leben oder im Tod. Wir sind sicher auf deiner Seite. Und wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit mit dir. Wir dürfen uns freuen auf diesen Himmelsbürgschaft, die wir heute schon haben. Du bestätigst es uns in deinem Wort. Danke dir dafür. Amen.